Dani Hurjo.
Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Auf Radio Frequenz von 6 bis 7 auf Nacht und alle 14 Tage neu, überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, schön, dass du da seid, Andi Hollinger spricht. Gefreut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe vom Nationalpark Radio. Egal, wie es uns hört, als Podcast oder im Radio, entweder zwischen Rotstadt und der Nationalpark Gesäuse Metropole oder Hauptstadt, muss man eigentlich sagen, Gstaad-Bohn. Bis dorthin kommen wir oben mit 41 Einwohnern, die unübertroffene Hauptstadt des Nationalparks, oder hört uns im Raum Kirchdorf über B138 oder halt irgendwo im Äther über den Podcast. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Wir schauen heute wieder mal ein bisschen in den Nationalpark und darüber hinaus, aber unser Thema ist heute ein weibliches. Frauen bei der Bergrettung, über das werden wir heute plaudern, und das Studio ist voll mit Radiogästinnen, was mich sehr, sehr gefreut. Ich fange gleich links an, die Jenny Kolb, grüß dich, Ortsstelle Lietzen.
Hallo.
Und die Caro Scheb, grüß dich, du bist Bergrettung, aber auch Kit, da kommen wir dann noch dazu, Ortsstelle Admont.
Ja, grüß dich.
Und die Astrid Wieser, ebenfalls frisch gefangen, und Ortsstelle Admont. Grüß dich.
Auch von mir, hallo.
Ja, einmal eine Frage in die Runde. Aus welcher Motivation geht man zur Bergrettung? Was treibt euch da? Was gibt euch das? Jenny?
Ja, grundsätzlich einmal, weil man selber gerne in die Berge geht. Das war einmal die Hauptmotivation. Und weil man einfach die Kameradschaft mag, weil man gern hilft, weil man sich selber auch weiterbilden will. Ja, das waren eigentlich meine Hauptgründe, wobei ich von mir aus selber nicht gefragt habe, sondern ich bin gebeten worden, dazu zu gehen.
Man wird, das ist ja bei den Elitevereinen immer so, oder? Man wird berufen.
Ja, genau.
Ja, das ist natürlich schön, wenn du gefragt wirst, du, war das was für dich? Kannst du das vorstellen? Ja, irgendwie sind aber Frauen bei der Bergrettung eher eine neue Zeiterscheinung, habe ich das Gefühl. Du bist bei den Lierzner. Wie lange gibt es da schon Mädels, die da mitmachen?
Ja, in Lierzen sind wir jetzt 3 Frauen, also ich bin jetzt die dritte. Wie lange genau, dass die schon dabei sind, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich schätze mal 7, 8 Jahre sicher.
Was ja eigentlich eine kurze Zeit ist. Caro, du bist da ein bisschen so die Vorreiterin gewesen in Admont. Wie lange bist du dabei?
Ja, es werden jetzt 15 Jahre, weil ich offiziell dabei bin. Und vorher halt eher so inoffiziell, sagen wir mal so.
Wenn Not am Mann war, dann ist die Frau gekommen.
So ungefähr konnte man sagen.
Weil du halt auch einfach viel draußen warst und viel unterwegs warst und technisch natürlich immer durchs Klettern natürlich voll versiert warst.
Ja, zum einen, ich habe einfach die ganzen Steigerln und Wegerln kenne ich einfach ganz gut, weil ich im Gseis immer unterwegs bin. Und ich war seinerzeit ganz viel mit Bergrettungsmännern unterwegs. Also mir war das einfach nichts Neues. Und Es hat sich halt manchmal ergeben, dass ich zufällig zu einem Einsatz gekommen bin oder halt auch bei Übungen oder Sucheinsätzen einfach dabei war.
Die Gebietskenntnis war da natürlich ganz das Ausschlaggebende, was du warst, wo du das markiert hast und wo man sie vielleicht verrennen konnte.
Genau.
Ihr hört es, Nationalpark Radio und den Nationalpark Podcast. Unser heutiges Thema Frauen bei der Bergrettung. Das Studio ist voll. Jetzt hätte ich fast den Einstieg verpasst, weil wir so eine Gaudi gehabt haben. Astrid, wir haben gerade hinter mir, wie die Musik gespielt hat, geredet, wie es dir so geht mit der Kameradschaft. Ja, wie ist das jetzt mit den Haufen Burschen, ich glaube so 40 ungefähr, die da noch aktiv sind in Admont. Und ja, dann die Caro und dann du als Frischgefangte. Wie geht's dir da?
Also dadurch, dass ich immer sehr viele männliche Freunde sowieso gehabt habe, war das für mich jetzt gar nicht so das Thema. Ich habe mich gleich mal Pudel wohlgefühlt. Und es war von Anfang an eine super Kameradschaft da. Also ich habe mich sehr geborgen gefühlt und auch gut aufgekommen. Die Leidenschaft, was alle auch miteinander haben für die Berg und fürs eigene Gebiet, das reißt dann einfach mit und kitzelt da an selber noch das letzte Fünkchen Motivation außer.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wo ist man da überhaupt gesellig? Trifft man sich da? Gibt es da sowas wie ein Wochenendbereitschaft, wo sich alle treffen in der Zentrale und dann Kartentüben, bis endlich was passiert? Oder wie läuft das?
Ja, es gibt Wochenendbereitschaft. Da wird pro Winter und Sommer immer eingeteilt, wer halt dran ist fürs Wochenende. Aber nicht nur da kann man gesellig sein, sondern auch unter der Woche wird oft zusammen telefoniert oder eine kurze Nachricht geschickt, dass wer unterwegs ist oder bei der Zentrale. Also wir machen es auch bei der Tour ab und zu. Karten gespielt habe ich noch nicht, aber vielleicht passiert das noch.
Kannst du es nicht?
Doch, natürlich.
Vierer schnupsen. Aber mit 40 ist das auch wieder blöd, gell? Also, naja, unangangert vielleicht.
Ja, genau.
Und gibt es dann auch so irgendwie Gemeinschaftspflege in Form von Ausflügen oder so irgendwas?
Also Weihnachtsfeiern, glaube ich, so wie jeder Verein gibt es. Ausflüge habe ich auch schon einen guten miterleben dürfen. Da waren wir letztes Jahr sogar in Kroatien unterwegs zum Klettern, 4 Tage lang. Das war wirklich eine volle Gaudi, muss man schon sagen.
Jenny, wie ist das in Lierzen? Wie wird da die Kameradschaft gepflegt?
Ja, eigentlich ähnlich. Wir haben halt keinen Bereitschaftsdienst, aber wir haben alle 14 Tage eine Übung und natürlich muss man nach der Übung sich zusammensetzen und die Übung nachbesprechen. Da kann man die Kameradschaft schon recht gut pflegen. Oder sonst, dass man halt gemeinsam auf eine Tour geht, sich was ausmacht. Oder sonst einfach nur unter der Woche nochmal zum Kaffee trinken oder auf ein hopfenhaltiges Kaltgetränk.
Kaltgetränk. irgendwie gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen Admont und Lierzen, merke ich gerade. Caro, wie sind die physischen, die psychischen Herausforderungen, wenn man bei der Bergrettung ist? Wo sind da die Fallstricke oder auf was muss man sich vorbereiten?
Ja, du musst körperlich und psychisch fit sein, das ist einmal klar. Wir kriegen eine gute Ausbildung, aber wir können auch die Einsätze, sagen wir die meisten Einsätze recht gut verarbeiten. Aber es gibt natürlich schon Einsätze, die halt fordernder sind. Gell, wo einfach, ja, ich sage jetzt einmal grausliche Einsätze. Oder ich will es jetzt nicht aufzählen, wo halt viel Blut fließt oder vielleicht sogar wer bekannter ist oder sonst irgendwas. Also die fordern dann schon und da muss man eben dann schon auf die Psyche auch schauen, gell? Nicht nur aufs Körperliche.
Und es heißt dann immer, ja, aber ihr von der Bergrettung, ihr bringt ja euer eigenes Leben dann auch in Gefahr, um wenn aber zu zahlen?
Naja, das halte ich jetzt einmal für einen Mythos. Ich weiß, dass das immer wieder geredet wird, aber so ist es natürlich nicht. Wir bringen nicht unser Leben in Gefahr. Es gibt Einsätze, die fordernder sind als andere, weil es einfach psychisch und physisch anspruchsvoller sind, weil das Wetter eine Rolle spielt und so weiter. Aber das heißt nicht, dass wir unser Leben in Gefahr bringen. Also wir möchten selber schon auch weiterleben. Es gibt Grenzen und wenn es wirklich einmal gefährlich wird, vielleicht von der Lawinensituation her oder Steinschlag oder was auch immer, dann kann es auch einmal sein, dass ein Einsatz einfach abbrochen wird. also Leben, unser Leben steht einmal an erster Stelle.
Selbstschutz vor Fremdschutz.
So, genau, so kann man sagen.
Kann man sagen, jeder hat so ein bisschen ein Recht auf Abenteuer und dann eine Hoffnung auf Rettung? Und nicht umgekehrt? Recht auf Rettung, das hört man
ja
immer so, ja, dann sollen sie mir halt holen. Und
naja, das ist so eine Sache. Gell? Das Recht auf Rettung, das glauben manche, dass sie das mit der Versicherung mitkaufen, sagen wir mal so. Wir Bergretter sind natürlich da zum Retten, das ist überhaupt keine Frage. Also wir urteilen nicht, wir überlegen nicht, warum wir so. Es hat jeder Recht auf Abenteuer, so gehört es auch. Und wenn dann wirklich was passiert und passieren kann wirklich jedem was, uns genauso, dann sind wir einfach da.
Und dann dürfen wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und dass das alles passt.
Ja, genau.
Ihr hört das Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Ihr wisst eh, der einzige Nationalpark in der Steiermark, und sagt einfach niemals Naturpark zum Nationalpark, weil ein Naturpark kümmert sich um Kulturlandschaft. Da gibt es in der Steiermark 7 und ein Nationalpark, der schaut, dass Wildnis wieder sich etablieren kann. Da gibt es in der Steiermark 1, in ganz Österreich 6. Also das ist eine ganz strenge Naturschutzkategorie, aber darüber plaudern wir heute nicht, sondern wir plaudern über Frauen bei der Bergrettung. Jenny, wenn ich dich jetzt frage, in Lierzen, Männlein, Weiblein, bei der Bergrettung, hat sie da sowas außerkristallisiert wie typische Frauenaufgaben, typische Männeraufgaben? Wer muss ich Säu aufschießen, wer muss ich nachher zahlen?
Also so wirklich, dass irgendwer, also dass eine Frau nichts Schwarz tragen muss oder so, also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber halt, also ich kenne es nur von mir selber, dass ich halt doch eher so Sachen wie in der Ortsstelle mal zusammenrahmen oder so. Ich glaube, das tust du als Frau oft automatisch selber. Aber so von Einsatz oder so war mir jetzt noch nichts aufgefallen.
Also ganz normal, gleich für alle.
Ja, der Unterschied ist halt, ob du Anwärter bist oder nicht.
Ah! Caro, du bist am längsten dabei vor euch drei Mädels. Wie ist das jetzt mit Anwärter und Anwärterinnen?
Naja, es ist halt so ein, ich sage einmal, so ein alter Brauch, dass halt die Anwärter sich schon ein bisschen, sagen wir mal, zu bedienen müssen. Das ist jetzt aber unter Anführungszeichen gesagt. Gell? Also sie werden wirklich von vornherein in die Gemeinschaft aufgenommen. Aber es gibt halt einfach Arbeiten, die halt für die Anwärter überbleiben. Das ist einfach so. Weil sie müssen das ja schließlich alles kennenlernen.
Naja, und es ist ja so, dass auch jeder grundsätzlich ja mehr oder weniger zwei Rucksäcke sind. Einen Zahn hat, ein Rucksack mit Einsatzausrüstung und ein Rucksack mit privater Ausrüstung, das muss man halt dann irgendwie in ein Ding zusammenfassen, und ich kann mir vorstellen, wenn du dann angehört haben musst oder Gebirgstrag, dass da schon auch ganz schön Material zusammenkommt.
Ja, das stimmt auf alle Fälle, aber das Material wird schon so verteilt, dass jeder die Last tragen kann, was er halt, zu was er halt fähig ist. Gell? Das heißt nicht, dass jetzt ein Anwärter alles aufgelohnt wird. Das ist nicht so. Aber es wird einfach verteilt.
Also der Plan ist, nach dem Einsatz sollen alle, egal wie stark die Kondition ist, gleich mir sein.
Naja, wenn man es so sehen will.
Das war ja auch gerecht.
Gell? Na, gewissermaßen schon.
Wenn einer mehr zahlen kann, dann kriegt er auch mehr.
Sowieso.
Wie siehst du das mit Männer- und Frauenaufgaben? Wie ist das in Admont?
Ich sage einmal, wenn du, also das ist jetzt nur meine Sicht oder meine Erfahrung, wenn du als Frau dazukommst und darfst das nicht anfangen, dass du in meinen Geschirrspüler einräumst, das ist einfach so, dass jeder das zu tun hat. Oder du darfst da nicht anfangen, dass du immer in den Tisch erwischst. Das ist für jede Frau, glaube ich, so ein bisschen loslassen. Auch. Weil die Männer kennen das alles auch. Und die kennen das gut.
Ja, und Das sehen dann auch, dass der Tisch zum Abwischen war, wenn es irgendwann nicht mehr zum Übersehen ist?
Ja.
Teilweise?
Sagen wir, nicht immer so genau. Aber hier und da kann man es einem ja sagen oder zeigen auch. Sagen wir, so ganz durch die Blume. Nein, das passt schon. Passt schon so.
Du hast gesagt, 15 Jahre bist du jetzt bei den Atmern da dabei. Was hat sich in die 15 Jahre jetzt geändert am gegenseitigen Bild? Wie werden Frauen gesehen? Wie werden Frauen bei der Bergrettung aufgenommen? Oder warum sind sie vorher nicht dabei gewesen?
Warum waren sie früher nicht dabei? Es hat halt alles seine Zeit, sage ich einmal. Gell? Früher war es einfach eine Männerdomäne, aber vielleicht nicht, weil die Frauen nicht so am Berg gegangen sind oder nicht dazu fähig waren, sondern weil das ganze Soziale ein bisschen anders war. Ich meine, die Frau war daheim, hat auf die Kinder geschaut und fertig. Und der Mann hat halt die anderen Tätigkeiten übernommen. Und heute ist einfach so, dass Männer daheim sind und auf Kinder schauen. Und dadurch hat es sich natürlich auch ergeben, dass Frauen auskennen und auch bei der Bergrettung sein können. Ich sage, es ist einfach eine Entwicklung und das hat seine Zeit.
Also du siehst viel mehr an Zeitgeist einfach.
Auf alle Fälle. Ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, es gibt heute auch noch Ortsstellen, wo vielleicht das nur ein bisschen nicht ganz so offen ist, sage ich jetzt einmal. Aber es werden immer mehr Ortsstellen, die wirklich auch Frauen haben und die das vielleicht auch schätzen können.
Aber wenn ich jetzt Jenny dich und Astrid dich anspreche, ihr seid ganz frisch jetzt dabei, bei euch war das nie ein großes Thema, oder?
Nein, ich habe es, denke ich, auch gar nicht zum Thema werden lassen. Ich habe mich eingebracht, so gut wie ich kennen habe und ich denke, das ist bei allen auch angekommen. Ich habe nichts Schlechtes oder Negatives gehört.
Naja, und wer die Astrid kennt, weiß, wenn die einmal zum Lachen anfängt, dann bist du mit Argumenten ja sowieso hilflos verloren.
Ja, genau. Das ist vollkommen richtig.
Und ich glaube, bei den Lierzner wird das auch gleich sein, oder?
Jawohl, ist auch ziemlich gleich, ja.
Keine Vorurteile?
Nein, eigentlich nicht.
Wenn man viel in die Berge ist, wenn man viel klettert oder Skitouren geht, immer dann kann es ja auch mal passieren, dass was passiert. Wie geht es euch damit, wenn ihr als Bergrettungsfrauen draußen seid und auch damit rechnen müsst? Ihr müsst einmal zu einem Einsatz, wo eine Person betroffen ist, die euch sehr nahe steht. Ich meine, man kennt sie, vielleicht hat man in der Familie auch viel die am Berg gängen. Wie geht es euch da mit der psychischen Belastung? Es ist Alarm und du weißt einfach nicht, wer ist das? Wer ist das? Kann ich das nüchtern, neutral abarbeiten, meinen Job machen oder bin ich da emotional verbandelt? Wie geht es euch mit dem Druck?
Also ich persönlich war jetzt noch nicht in der Situation, dass eine Alarmierung gekommen ist und es war wer, den was ich kenne, aber ich war schon in der Situation, dass ich bei einem Unfall dabei war von einer Person, die was ich kenne, also die was mir sehr nahe gestanden ist. Und ich glaube, wenn man Gefühl zeigt, ist das nur menschlich. Und ganz ausschalten wird nie funktionieren, aber man muss sich halt selber klar sein, wie weit kann man gehen und sonst, wenn die Situation das nicht zulässt, dann muss man sich ja selber rausnehmen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das dann so macht.
Ist es möglich, dass man sich rausnimmt, dass man nicht der Erste ist, der jetzt die Erstversorgung macht? Oder ich meine, es gibt ja immer Leute, die was drogen und Leute, die wirklich ganz vorn am Patienten sind. Kann man sich das aussuchen?
Sagen wir mal so, man versucht natürlich vor allem Anwärter oder die halt noch nicht so lange dabei sind, ein bisschen zurückzuhalten, wenn es danach ist. Aber es kann auch nicht weiter so mal sein, dass vielleicht unter der Woche, wenn nur drei Leute Zeit haben, kann es passieren, dass einer, der noch nicht so viel Erfahrung hat, dazukommt. Reanimation oder sonst irgendwas. Das kann sein.
Also wenn nur Leute sind, kann man sich aussuchen. So kann er, du musst jetzt da an vorderster Front.
Genau.
Aber natürlich, wenn es knapp zusammengeht mit den Leuten down.
Kann es passieren, genau.
Weil du sagst, viel Leute oder wenig, wie muss man sich das vorstellen? Was sind viel und was sind wenig?
Ja, wenig sind 3-4 Leute, sage ich jetzt einmal. Und viel sind in der Ortsstelle selber, sind vielleicht 20 oder 25, wenn es nur um die Ortsstelle geht. Wenn ein großer Einsatz ist, dann wird sowieso ein Gebietsalarm geben. Das heißt, da kommen wirklich von alle 6 Ortsstellen, so wie unser Gebiet ist, die Leute zusammen. Und da sind halt dann 50, 60, 70 Leute, je nachdem. Ob es unter der Woche ist oder am Wochenende, haben natürlich auch dann mehr Zeit.
Ihr hört es, Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Heute geht es um Frauen bei der Bergrettung. Und meine nächste Frage ist natürlich, sind alle Bergrettungsleute gleich? Wenn ich da mit euch anfange, Astrid und Jenny, ja, wie ist das? Gibt es die Bergrettung oder gibt es da Spezifikationen? Hat da jeder das Gleiche zu tun?
Also meine Aufgabe ist aktuell noch recht simpel. Ich warte halt auf einen Alarm und bin dann einsatzbereit, wenn ich Zeit habe oder nicht. Aber natürlich haben manche auch schon Kurse, Ausbildungen zusätzlich gemacht. Es gibt ja allein nicht die Einsatzleitung, ist ein Thema, das machen nicht alle. Dann gibt es eigene Canyoning-Rettung, ebenso wie die Lawinen- und Suchhundestaffel. Die haben auch eine eigene Ausbildung und das Kit-Team.
Wie heißen die Suchhunde? Der, wie hast du gesagt, Dackeltreiber
nennt man sie liebevoll.
Hat aber einen Sinn, hast du gesagt, weil?
Genau, ich weiß keine Daten mehr oder wer das jetzt war, aber mir wurde erklärt, dass der erste Suchhund quasi ein Dackel war und deswegen ist das so entstanden.
Also das ist nicht gehässig, sondern das hat durchaus alles Sinn mit diesen Dackeltreibern.
So aber, ist es.
Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen mit den Funktionen, die es alle gibt.
Stehblieben bin ich beim KIT, genau, also Krisenintervention. Und ich denke, was auch noch fehlt, ist auch natürlich Presse und Öffentlichkeit. Das darf man einfach auch nicht vergessen, dass das auch noch im Hintergrund läuft.
Da schnupperst du ein bisschen rein, Jenny, oder?
Ja, genau. Bei uns in der Ortsstelle ist der Enrico, der Pressesprecher.
Mhm.
Und dem darf ich immer zur Hand gehen.
Das heißt, du musst rennen, dass gutes Bildmaterial da ist und texten und er schickt es dann aus und ist das da.
Nein, so ist dann auch nicht. Also das Texten überlasse ich ihm. Aber ich habe zum Beispiel, wie der Imagefilm gedreht worden ist für die Bergrettung, habe ich den Filmemacher begleiten dürfen und den nochmal dummführen und dem hantieren. Oder halt schauen, dass auch bei den Übungen Fotos gemacht werden. Ja, solche Sachen halt. Also jetzt, oder bei der Landesversammlung war ich dabei und habe dort die Begrüßung gemacht und die Übergabe von den Werbematerialien.
Also ich habe das Gefühl, dass die Medienarbeit im Bergrettungsdienst äußerst professionell gemacht wird. Da kommt kaum irgendwo Information raus, die man nicht will, weil Medienmenschen haben natürlich die Aufgabe, immer was rauszukitzeln, was eigentlich nicht raus soll. Wie schwer sind die Verletzungen und war alles so leichtsinnig und bla 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 und wie heißt der jetzt ganz genau? Seid ihr da ganz speziell geschult oder wie macht ihr das?
Ja, wir haben jetzt wir waren nicht Astrid und ich, wir waren jetzt Winterkurs und da war der Enrico extra da und hat uns auch Infos dazu gegeben, dass wir halt einfach bei einem Einsatz, wir dürfen oder wir sollen keine Fotos machen, nichts veröffentlichen. Das läuft alles über die Pressestelle oder maximal nur über einen Einsatzleiter. Also die müssen Bescheid wissen und es soll ja nichts ausgegeben werden, was nicht vorher abgesegnet ist. Einfach auch zum Schutz des Patienten und für die Angehörigen.
Man sieht da keine Orgenbüder eigentlich in den Medien, die es ja sicher auch gibt. Empfindet das nur ich so oder ist das der Plan?
Das ist schon der Plan, ja. Es soll nicht so sein, dass da irgendwelche offenen Wunden oder sonst irgendwas, also das definitiv nicht und das sollen natürlich auch die Verletzten geschützt werden.
Und das Stichwort Leichtsinn, ich glaube, wenn man wohin kommt und es ist jemand, was passiert und man ist ja auch nur ein Mensch und man hat ja gleich einmal das Gefühl, man, die haben deppert da und das war ja vollkommen leichtsinnig, das war ja, das hätte man ja wissen müssen, dass wenn der Wetterbericht sagt, der Sturm kommt, dass dann der Sturm kommt. Wie geht es dir da damit oder wie geht es euch da damit und wie geht es der Pressearbeit damit?
Grundsätzlich ist es so, dass die Bergrettung da ist, um zu retten. Die Alpinpolizei ist da zum Ermitteln, die Staatsanwaltschaft klagt an und der Richter entscheidet dann. Also wir sind nur da zum Retten und wir bilden uns kein Urteil darüber, warum die Person in diese Lage gekommen ist, weil es kann jedem von uns einmal was passieren.
Caro, gelingt das, dass man wirklich sagt, man hat keine Vorteile, unser Job ist zu retten, oder muss man sich das vorsagen? Wir ja, urteilen da nicht.
Ja, das gelingt uns schon. Ich meine, natürlich reden wir intern noch einen Einsatz über den Einsatz, das ist klar, aber prinzipiell urteilen wir nicht, ist so.
Und das gelingt auch immer so?
Das gelingt.
Oder Übung? Oder beides?
Bei der Übung und beim Einsatz.
Nein, man, Übung, dass man sich das vorsorgt.
Also, dass man das vorsorgt. Es muss einem einfach bewusst sein. Das ist auch so. Weil für das sind wir da.
Es kann so schnell was passieren und da zu sagen, ja, das hätte man doch sehen müssen, das hätte man doch, hinten nach ist immer jeder gescheit, oder? Gerade heute in unserer postfaktischen Gesellschaft, wo hinten nach immer alle so gescheit sind.
Ja, aber gescheit sind immer die anderen. Weißt du? Wir gehen einfach von der Situation aus, die ist. Und wenn es für den einen, der zu retten ist, einfach so ist, dass er 10 Meter neben dem Wanderweg steht und nicht mehr hinfindet, dann ist es so. Fertig. Ganz einfach.
Die Astrid hat zuerst das KIT angesprochen, Kriseninterventionsteam. Das machst du ja auch. Machst du das schon länger, als du Bergrettungsfrau bist oder parallel?
Ja, das mache ich schon länger. Also ich bin beim Roten Kreuz tätig und habe das eigentlich in die Bergrettung eingebracht, sozusagen. Weil mein früherer, muss man sich das so vorstellen, war vielleicht, weiß ich nicht, ein Sucheinsatz oder was, und dann sind 7 Angehörige in der Einsatzleitung gestanden und haben sich Sorgen gemacht und wollten ständig wissen, wie und was. So war das einfach früher, weil, ja. Und heute ist es aber so, ich kann mich jederzeit in den Dienst vom Roten Kreuz stellen, wenn Bedarf ist. Das heißt, das ist ein Bergrettungseinsatz und dann ist Bedarf, vielleicht sind Angehörige da, vielleicht war ein schwerer Unfall oder ein Todesfall und es sind Angehörige da oder Betroffene und die kann ich dann sofort betreuen. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation für die Bergrettung selber, für die Bergrettungsleute, aber auch für die Angehörigen bzw. für die Betroffenen.
Das heißt, du hast eigentlich mindestens einmal 3 Aufgaben als KIT. Zum einen, dass du die Bergung, sage ich jetzt einmal, sauber hältst von Emotionen durch Angehörige, dass die einfach arbeiten können, weil das ist nicht geholfen, wenn da die Angehörigen über die Schulter schauen, ja, jetzt tatsächlich und jetzt macht's und die noch Druck machen. Das heißt, du musst ja die nüchtern und kühl entscheiden lassen, was ist jetzt das Beste, wie machen wir die Strategie. Das war das eine, oder?
Das war das eine und das ein zweites spielt da natürlich auch noch mit. Es gibt halt Einsätze, so wie ich vorher eh schon gesagt habe, die sind fordernder oder halt nicht so ganz einfach zum Arbeiten für Bergrettungsleute. Das muss nicht nur junge Bergretter, Bergretterinnen betreffen, das kann genauso ältere oder langgediente betreffen, dass halt einmal ein Einsatz daherkommt, der was hinterlässt. Und das, da war ich halt dann auch Ansprechpartner, das ist einfach Stressverarbeitung für Einsatzkräfte, nennen sie das, oder Peer-System, das heißt, ein Gespräch unter Gleichgesinnten. Das heißt, weil ich kenne mich einfach auch aus, was in der Bergrettung geschieht und kann viel besser mit einem Bergretter reden, als wenn du jetzt irgendwen von außen einer holst, der keine Ahnung hat von der Bergrettungsarbeit.
Also ein Psychologe kann natürlich das Problem wissenschaftlicher erklären und argumentieren, aber hat natürlich von den Anforderungen keine Ahnung, die der Bergrettungsmann oder die Bergrettungsfrau jetzt gehabt hat, wie in welche Situation die da gekommen ist.
Ja, so kann man schon sehen. Also die Gespräche, die ich dann führe mit Bergrettern, mit Bergretterinnen, das sind einfach so Kameradengespräche. Aber wenn es viel tiefer noch reingeht und so ein Einsatz kann ja ein Dirl aufmachen, das in ein Erlebnis führt, das der Bergretter schon vor langer Zeit gehabt hat. Gell? Dann ist das ein bisschen schwieriger zum Arbeiten. Und dann kann es schon sein, dass ich dem vielleicht empfehle, sofern der bereit ist, mit einem Psychologen weiterzutun, wenn es notwendig ist. Also das kann auch mal passieren. Gell?
Also es gibt es sowas wie die psychische Erste Hilfe?
Ja, kann man sagen, Akuthilfe.
Und die dritte Komponente ist, das sind ja dann nur die Angehörigen.
Naja, die Angehörigen, das sind ja, also das ist ja KIT-Betreuung quasi. Und die SVE, also die Stressverarbeitung, das ist für die Einsatzkräfte, für die Kameraden. Mhm. Also die zwei Komponenten praktisch.
Also das war ja früher überhaupt nicht vorgesehen, dass man, wenn hilft, der jetzt so nichts hat, oder? Ich meine, jetzt ist da wer verunfallt, dann hilft man dem Verunfallten, aber dass da ja viel mehr drauf hängt, das ist eher in den letzten Jahrzehnten erst gekommen.
Ja, zum Glück. Und ich kann da nur sagen, wie ich das so, ich kann mich da erinnern an eine Sitzung, wo ich das halt einmal so vorgestellt habe, was ich so tue und was ich noch gern tat in der Zukunft. Da haben mich halt die älteren Kameraden ein bisschen komisch angeschaut und so wie komplett spinn, auf Deutsch gesagt. Weil ein paar Bier und fünf Schnapseln und die Geschichte hat sie. Und Gefühle zulassen und Emotionen zulassen, ich meine, das hat es einfach nicht gegeben. Ja, weil wenn man das, wenn du das nicht aushältst, dann bist du beim falschen Verein, fertig.
Also so, die Hilfe an den Kameraden war schwierig, aber die Angehörigen da für beide Seiten gut zu betreuen, ich glaube, das Bewusstsein war schneller da, oder? Dass man den nicht in die Einsatzleitung lassen kann, dass, ich meine, stell dir vor, es ist mit deinen Kindern was passiert und es redet keiner mit dir, das hältst du ja als Eltern da nicht aus.
Genau. Na, das ist sicher schneller da gewesen, das Bewusstsein, vor allem, weil es auch für die Einsatzleitung praktischer war, wenn die Angehörigen nicht da sind, wenn die weggehalten werden. Nicht?
Sowieso, ja.
Was ja auch Sinn macht. Oder stell dir einen Sucheinsatz vor. Bei einem Sucheinsatz brauchen die Angehörigen, die Betroffenen, die brauchen einfach Informationen, weil sonst werden sie einfach narrisch.
Ansprechpersonen, wenn nach Tagen, Stunden, Tagen, oft auch Wochen noch nichts ist.
Genau.
Und dieses wüde Hund-Image, wenn du das nicht aushältst, bist du beim falschen Verein, das hat man irgendwie weggebracht oder ist das immer noch da?
Nein, ich muss sagen, die nächste Generation oder die jüngere Generation war da sehr aufgeschlossen, sage ich jetzt einmal. Die haben das auch gut angenommen und meine Aufgabe war wirklich oder ist nach wie vor, die Kameraden zu sensibilisieren, weil Psychohygiene ist einfach ein ganz wichtiger Teil. Wir wollen ja psychisch gesund bleiben, nicht nur körperlich, und einsatzfähig bleiben.
Okay. Und wenn da immer wieder was im Kopf herumspuckt, dann ist das für den nächsten Einsatz auch nicht gut.
Ja, und wenn man weiß, wenn man die Hintergründe so kennt, dann kann man sich ausrechnen, dass das vielleicht einmal zu ganz großen Veränderungen führt. Von den Menschen, von den Betroffenen.
Also kleine Probleme lösen, solange sie gemacht sind.
Genau.
Ihr hört es, Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Wir plaudern heute über die Bergrettung, besser gesagt über Frauen bei der Bergrettung. Astrid, wie wird man überhaupt Bergrettungsmann oder Bergrettungsfrau? Ist da ausbildungsmäßiger Unterschied?
Nein. Also von Frauen und Männern ist kein Unterschied. Es startet alles mit einem Anwärterjahr. Da hat man mal Zeit, sich das Ganze anzuschauen, ob es überhaupt für einen selber passt oder ob es auch im Team miteinander passt. Weil, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe am Anfang auch gar nicht genau gewusst, was jetzt auf mich zukommt, aber das erste Jahr war schon mal sehr fein. Und dann kommt man dran zu einem Sommerkurs, einem Winterkurs und einem Abschlusskurs und damit ist die Grundausbildung auch schon beendet. Danach gibt es natürlich auch viele zusätzliche Ausbildungen, aber so weit bin ich ja auch noch nicht.
Du sagst auch schon beendet, aber das klingt ja schon mal aufwendig, oder? Ein Jahr lang prüft man sich, ob man zueinander passt überhaupt, ob man das angehen soll, die ganzen Ausbildungen und dann ein Sommerkurs, ein Winterkurs, ein Abschlusskurs. Mindestens ein Jahr Ausbildung kommt dann noch dazu, oder?
Ganz genau. Also 2 Jahre, sage ich mal, dauert das Prozedere, aber es ist die Zeit wie im Flug vergangen, auch die Kurse, jeder Tag vergeht wie im Nu, wenn man sehr viel Inhalte lernt, sehr viel Input kriegt. Der Tag ist durchgetaktet und das zahlt sich schon aus.
Wie kann man sich so einen Kurs vorstellen? Macht es die Ortsstelle selber oder gibt es da drüber eine Organisation, die ausbildet?
Ja, also in der Steiermark macht es wirklich steiermarkweit halt, wird es angeboten. Die Bundesländer machen das alles individuell. Und da kommen halt die Anwärter von den Ortsstellen zusammen, die gerade dran sind. Und meistens ist ein technischer Teil dabei und auch ein medizinischer Teil. Genau. Das war es eigentlich dann auch schon.
Wenn du sagst technisch, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da überhaupt keine Vorstellung hat, was an Technik gebraucht wird?
Beim Sommergrundkurs war sehr viel behelfsmäßige Seiltechnik und Rettungstechnik dabei. Vor allem, ob Sie so empfunden, auch für den privaten Gebrauch und auch um die Grundprinzipien dann für die Bergrettung zu verstehen.
Was heißt behelfsmäßig?
Oder gibt es dann so Sachen wie Seilrollenflaschenzüge oder Körperflaschenzug, wo man sich dann auch selber beim Klettern vor allem auch helfen kann oder Kleinigkeiten auch im medizinischen Bereich, wo man sich gleich mal helfen kann, wenn man selber auch unterwegs ist.
Wenn ich jetzt sage, behelfsmäßig war das, was auch jeder Kletterer bei einer Klettertour selber machen konnte, trifft es das ungefähr?
Ja, genau, kann man eigentlich so sagen. Das ist werkschickt, wenn das viele kennen, da würden sie wahrscheinlich sehr viele auch viel Leid ersparen.
Also Rucksack, Apotheken und ein Kletterseil und ein bisschen geschickt sein, das ist behelfsmäßig.
Ganz genau, so ist es.
Und dann?
Dann geht es weiter. Beim Winterkurs ist ja natürlich Schwerpunkt Schnee- und Lawinenkunde. Ich sehe klar, im Winter geht es halt hauptsächlich darum, um auch alles richtig zu beurteilen. Und das sollten wir als Bergrettungsfrauen und Männer natürlich auch drauf haben. Im Abschlusskurs geht es dann nochmal darum, das auch planmäßig alles zu lernen, also wie es dann in der Organisation abläuft, in der Bergrettung selber, weil da gehören ja ganz, ganz andere Sachen noch organisiert mit anderen Seiltechniken, andere Seile werden da eingesetzt, andere Gerätschaften, die man so im privaten Gebrauch jetzt nicht dabei hat.
Okay, was der Kletterer nicht eingesteckt hat, früher war das berühmte Stahlseil, das ist auf einer großen Trommel oben war, gibt es das noch?
Nein.
Nein.
Ich habe es zumindest einmal gesehen, aber ich habe es auch noch nie tragen müssen. Nein.
Mit was wird jetzt da gearbeitet?
Mit Dyneema-Seilen gibt es da. Das sind statische Seile, die sind natürlich viel, viel leichter als die Stahlseile, ist eh klar. Und somit auch praktischer zum Tragen, wenn man mal dran ist.
Wenn du sagst Seile, das heißt, da sind immer mehrere Seile im Einsatz.
Ganz genau. Die Bergrettung versucht immer natürlich redundant zu arbeiten, also mit einer Sicherung zusätzlich, dass ja nichts sein kann beim Einsatz.
Also wenn ein Stein jetzt drauffällt und ein Seil abschlägt, dann muss immer nur was Zweites geben.
Ganz genau so ist es, ja.
Das heißt, das ist das Allermindeste, wenn man jetzt bei der Bergrettung sein will, dass man 2 Jahre investiert, dass man 3 Kurse macht, Sommer, Winter und einen Abschlusskurs, und dann ist man vollwertiges gemeines Mitglied, also dann ist man noch nichts extra, so wie du zuerst gesagt hast, Canyoning-Rettung oder Kit, oder gibt es sowas wie Sanitäter?
Ja, gibt es auch, wird natürlich auch gern gesehen, vor allem die Kombination Arzt und Bergretter hat natürlich auch nicht jede Arztstelle, aber medizinische Ausbildung ist definitiv von Vorteil für alle, das ist ganz logisch, ja.
Ja, ich glaube, Medizin am Berg, da habe ich schon eine eigene Radiosendung auch dazu gemacht mit dem Dr. Telesklav, der auch ganz klar gesagt hat, ja, das ist doch sehr überschaubar, was man da am Berg leisten kann im Vergleich zu dem, was die Medizin heute halt imstande ist zu leisten. Also ich glaube, das ist doch überschaubar, was man da auch als Bergrettungsfrau oder Mann wirklich an Erste Hilfe zu leisten vermag.
Ja, doch. Also wir haben es jetzt auch in der Ausbildung gesehen, das, was wir gelernt gekriegt haben, das funktioniert, das kriegt man mit viel Übung hin und das geht dann auch. Also man muss jetzt kein Arzt sein als Bergretter. Es hat halt nur so ein paar Vorteile, dass ein Arzt vielleicht schneller mal weiß, was los ist, aber mit Erfahrung und viel Übung schafft man das auch so.
Und bei jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt man ja, es geht hauptsächlich ums Tun. Irgendwer muss halt anfangen, reanimieren, und irgendwer darf halt dann nicht aufhören, wenn es nicht gleich der Hubschrauber da ist oder sonst irgendwas.
Ja, ganz genau. Da bin ich froh, dass wir alle, glaube ich, miteinander gute Einsatzleitung haben, die dann vielleicht auch den Ton übernehmen und dann sagen, was zum Tun ist, falls ich als Anwärter auch nicht gleich hingreifen würde. Ich glaube, das haut gut hin.
Caro, du bist ja doch schon so lange dabei. Hat sich da auch was geändert, wie man da vorgeht medizinisch? Wie man den Arzt hinbringt oder den Patienten ins Krankenhaus bringt? Oder man früher bei den alten Bergrettungsleuten war immer Außerreißen aus der Wand. Und ja, das war einmal das Allerwichtigste, oder?
Ja, natürlich hat sich da ganz viel geändert. Von der Technik her und die Hubschrauberunterstützung macht es uns leichter, uns Bergretter, Rinnen und Bergrettern, aber natürlich auch zum Wohle des Patienten. Wenn es möglich ist, wenn Flugwetter ist, wird der Hubschrauber eingesetzt. Aber wir arbeiten ja trotzdem gemeinsam mit der Flugrettung, weil es ja doch immer wieder so ist, dass der Hubschrauber landet mit dem Patienten und wir dann mithelfen bei der Versorgung praktisch, wenn der Hubschrauberflug möglich ist.
Ja, das bringt uns zu einem ganz spannenden Thema, einsatzorganisationsübergreifendes Handeln. Wie funktioniert überhaupt so eine Bergung? Jetzt ist was passiert, was tue ich als allererstes?
Wenn was passiert ist, alarmiere ich die Bergrettung.
Und wie komme ich zu der Bergrettung?
Ja, da gibt es natürlich diese Nummer, diese 140. Wenn du die 140 willst, dann kommst du in die jeweilige Landesleitung. Also bei uns in der Steiermark kommst du nach Graz, Oberösterreich kommst du halt nach, weiß ich nicht, wo die Landesleitung ist, Linz vielleicht. Und von da aus, da sitzt Tag und Nacht der Disponent, der eben dann nachfragt, wo ist der Unfall passiert und so weiter. Und dann die jeweilige Bergrettungsortsstelle informiert.
Und die ruckt dann aus und wie geht es dann weiter?
Ja, es gibt da eine Alarmierungs-App. Und wenn diese, sagen wir mal, jetzt wird die Ortsstelle Admont alarmiert. Wir haben Einsatzleiter, wir haben 10 Einsatzleiter sogar. Als erstes kriegen die Einsatzleiter mal die Info über die App. Und derjenige Einsatzleiter, der jetzt spontan Zeit hat, den Einsatz zu leiten, der drückt einmal auf Ja und übernimmt den Einsatz. Und dann geht die Alarmierung an die anderen Bergretter aus.
Und der beschließt dann schon, wie viel Leute er braucht oder so irgendwie?
Nein, so kann man das nicht sagen. Ich meine, wenn es ganz sicher ist, dass das eine Hubschrauberbergung ist, dann kann man das natürlich in die Alarmierung für die anderen Bergretter mit reinschreiben. Aber ansonsten kann man nicht so genau sagen, brauche ich jetzt 5 Leute oder 15 Leute. Weil es kann ja genauso sein, dass der Hubschrauber vielleicht gar nicht zur Verfügung steht oder dass er nicht starten kann oder weil es halt neblig ist oder der Wind, die Windverhältnisse nicht passen. Also der Zeit hat, findet sich in der Zentrale ein. Fertig.
Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, das die Astrid angesprochen hat, der Redundanz. Das betrifft auch die Mannschaft. Wann einer nicht mehr kann, dann soll schon der Nächste da sein, der dann übernimmt oder ausreichend Mannstärke vorhanden sein.
Ja, weil es kann sich ja immer wieder anders entwickeln. Also man weiß ja nie genau, wie der Einsatz letzten Endes anlaufen wird. Es kann irgendeine Annahme sein und letzten Endes ist es aber ganz anders.
Und du hast gesagt, der Hubschrauber, das ist halt eine weitere oder ganz eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rettungsorganisation, das ganze Christophorus-System, aber mit welchen anderen Organisationen arbeitet die Bergrettung da in einem Einsatzfall zusammen?
Ja, natürlich auch mit der Alpinpolizei, Wasserrettung, wenn es notwendig ist, Canyonrettung haben wir schon gehabt, die ist eh integriert in die Bergrettung, mit den Hundeführern, genau, Roten Kreuz natürlich, wenn es möglich ist, wenn es notwendig ist, nicht?
Und wann ist dann der Einsatz für die Bergrettung vorbei? Also wann hört die Bergrettung auf?
Wenn der Patient übergeben ist, zum Beispiel dem Roten Kreuz oder dem Hubschrauber und so, dann fahren wir zurück in die Einsatzleitung und wenn alle wieder in der Einsatzleitung sind, dann ist der Einsatz beendet.
Das heißt, es hört mit der Übergabe auf die nächste Versorgungsorganisation, Rettung, vielleicht Hubschrauber oder so irgendwas, hört der Einsatz auf?
Naja, wir müssen schon zurück ins Heimathaus, also in die Einsatzzentrale, weil es kann ja am Weg auch noch irgendwas passieren oder sein. Also erst wenn alle wieder eingeguckt sind, dann ist der Einsatz beendet.
Gerade im Winter, wenn man irgendwo in einem Gelände ist, wo vielleicht eben eine Lawine angegangen ist, ist ja dann nicht umsonst angegangen. Das heißt, wenn alle wieder sicher daheim sind.
Genau.
Und dann gibt es dann nur sowas wie ein Feedback oder was man lernen kann?
Natürlich gibt es eine Nachbesprechung, eine technische Nachbesprechung, aber wenn es notwendig ist, eben auch eine Nachbesprechung, Weißt du, man setzt sich zusammen, redet über den Einsatz und wenn es notwendig ist, halt auch über die, sage ich jetzt einmal, die Emotionen oder über das psychische Wohlbefinden.
Das heißt, man hat eine Alarmierung, das müssen wir jetzt nur einmal sagen, der 140er, das war das Allerwichtigste eigentlich von der heutigen Radiosendung, dann wird einem geholfen. Das ist ganz wichtig.
Genau, und der 140er, der soll aber am Handy so eingespeichert sein, dass ich ihn dann in der Notsituation auch finde. Und nicht, dass ich nachdenken muss, habe ich den jetzt unter Bergrettung, habe ich 140 oder 100 oder Notruf oder weiß ich nicht genau wie, den muss ich einfach finden, jetzt, wenn ich ihn brauche.
Daddy,
das war's, Nationalpark Radio für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören. Heute waren wir Jennifer Kolb, Astrid Wieser, Caro Scheeb und Andi Hollinger. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ihr wisst eh, das Nationalpark Radio wird durchgeführt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union. Vielen Dank.